Mein Drittel FM. Der Podcast aus dem Berliner Jugendknast. Knast. Mein Drittel FM.
Herzlich willkommen bei 2 Drittel FM. In dieser Folge geht es von Anfang bis Ende um Max Bendel. Warum, werdet ihr euch fragen? Einige von uns haben vor ein paar Wochen in der Helmut-Hübner-Schule hier in der Jugendstrafanstalt an einem Workshop über diesen Mann teilgenommen. Der Workshop war eine Kooperation mit dem Anne-Frank-Zentrum. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, um welche historische Zeitspanne es gehen wird. Aber wer ist eigentlich Max Bendel?
Max Bendel ist am 14. September 1901 geboren und war während des Nationalsozialismus wegen Diebstahl und Hehlerei im Strafgefängnis Plötzensee inhaftiert. Am Kriegsende verliert sich seine Spur und niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Man geht aber davon aus, dass er im Strafgefängnis Plötzensee oder in den Wirren des Kriegsendes umgekommen ist.
Was aber hat das Strafgefängnis Plötzensee mit der Jugendstrafanstalt zu tun?
Unsere Jugendstrafanstalt liegt zum Teil auf dem Gelände des ehemaligen Strafgefängnisses Plötzensee. Zwei Gebäude sind aus dieser Zeit erhalten und wir nennen das den sogenannten Altbereich. Um Max Bendel besser kennenzulernen, haben wir mit seiner Tochter Irene ein Interview geführt. Wir haben uns ein Fenster in der Kirche der JVA Plötzensee angeschaut, das ihm gewidmet ist, und haben uns mit seinen Gedichten und Briefen beschäftigt. Zunächst einmal das Interview mit Irene Bendel, die das Buch Wassermilch und Spitzenwein über das Leben ihres Vaters geschrieben hat. Die 86 Jahre junge Dame hat uns mit ihrer Energie und Lebendigkeit echt umgehauen, aber hört selbst.
Herzlich willkommen hier bei 2 Drittel FM. Wir haben uns mit Max Bendel auseinandergesetzt und haben heute einen Gast hier bei uns. Vielleicht möchtest du dich kurz selber vorstellen.
Ja, mein Name ist Irene Bendel. Ich bin Berlinerin, bin hier geboren und bin 87 Jahre alt.
Stolz seid ihr.
Sehr schön, ja. Kalle ist auch mit dabei. Ich bin George und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die uns eingefallen sind und der Gruppe, den Teilnehmern während des Workshops, und würden Ihnen da gerne ein paar Fragen stellen.
Also in erster Linie bedanke ich mich sehr, dass ich hier sein darf und dass ich mit Ihnen reden darf, und freue mich sehr auf die Fragen, und ich hoffe, dass ich alle Fragen beantworten kann, und wenn nicht, wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich lerne immer noch dazu und ich kann auch von Ihnen lernen.
Wir sind auch sehr dankbar, dass Sie heute zu Gast hier sind, und wir würden auch gleich mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, was hat Sie dazu bewegt, hierher zu kommen, in die Jugendstrafanstalt?
Ich bin schon sehr oft hier gewesen. Und zwar bin ich immer bei den Veranstaltungen, bei den Gedenkveranstaltungen, 20. Juli hier. Ich war auch schon sehr oft hier in der Gedenkstätte, wenn keine Veranstaltungen waren, wenn ich Besuch bekommen habe. Ich habe neulich hier in der Kapelle von der Strafanstalt eine Lesung halten dürfen. Ich habe ein Buch veröffentlicht, was letztes Jahr im Oktober auf den Markt gekommen ist. Das heißt Wassermilch und Spitzenwein, ein Leben zwischen Schicksal und Zuversicht. Und dieser Untertitel hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und jedem, dem ich das mitgeben kann, und Ihnen auch, da bin ich sehr dankbar, weil diese zwischen Schicksal und Zuversicht heißt eigentlich, wenn es mal ganz tief unten ist, es gibt immer einen Weg wieder nach oben und nach draußen. Und das gebe ich allen Menschen mit. Und wenn dieses Buch das bloß erreicht, nur diesen Moment, dass Menschen daran glauben, dass es wieder nach vorne geht, dann habe ich alles erreicht. Und das ist eben auch der Grund, weshalb ich hier bin und mit Ihnen reden möchte.
Mich würde interessieren, wie es sich für Sie anfühlt, nach so vielen Jahren, auch wenn Sie jetzt schon öfter hier waren, was das mit Ihnen macht, an dem Ort hier zu sein, wo Ihr Vater mal saß.
Es ist ein sehr bewegende Momente, wenn ich hier bin, egal aus welchem Grund, ja, ob es jetzt eine Feierlichkeit ist oder jetzt heute diese wunderbare Gelegenheit. Es ist sehr bewegend, es ist sehr emotional, weil ich habe das Problem natürlich, dass ich so etwas nicht, also die Geschichte meines Vaters nicht einfach ausschalten kann, sondern es begleitet mich ständig und immer wieder. Und vor allen Dingen jetzt, ich habe fast fünf Jahre an dem Buch geschrieben, es ist sehr viel hochgekommen. Und das ist das, was mich hier, wenn ich hier bin, es ist nicht einfach nur ein Besuch, es ist auch eine bewegende emotionale oder ein bewegender emotionaler Moment.
Verständlich, ja.
Haben Sie auf jeden Fall unseren Riesenrespekt.
Danke.
Echt. Ist ja nicht so, mal, von wo holen Sie eigentlich die ganze Energie her?
Ich glaube, je mehr ich ich war immer sehr energiegeladen. Ich habe immer vieles unter einen Hut gebracht. Aber ich glaube, das lag auch an meiner Mutter, die eine unglaubliche Person war, die sie auch bestimmt gern gehabt hätte. Ja, also sie war so ein Typ Mensch, der ganz viel junge Menschen an sich gezogen hat und voller Energie. Sie war nie böse oder mit Wut oder mit Rachegefühlen, sondern sie hat immer versucht, das Gute im Menschen zu sehen. Und ich glaube, von ihr habe ich die Energie. Und je mehr ich jetzt an diesen Projekten beteiligt bin, beziehungsweise Lesungen in Schulen habe und Veranstaltungen, je mehr Energie bekomme ich. Also ich wundere mich selber in meinem Alter, aber es ist gut.
Können Sie uns denn erzählen, welche Erinnerung an Ihren Vater Ihnen vielleicht besonders wichtig ist oder welche Erinnerung besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, ich habe eigentlich eine ganz bewusste Erinnerung und das weiß ich dabei, das war 1944 gewesen sein. Mein Vater ist ja erst inhaftiert worden ins Moabiter Gefängnis und kam 1943 dann hier nach Plötzensee. Er ist inhaftiert worden als Krimineller, nicht als Jude, weil er falsche Papiere bei sich hatte und vor allen Dingen auch wegen Hehlerei. Also ich meine, er war auf der Straße. Er hat sich mal einen Apfel besorgt und er hat sich mal ein paar Strümpfe besorgt und er hat sich vor allen Dingen falsche Papiere besorgt und hat dann natürlich auch mal versucht, Geld zu bekommen. Naja, irgendwie musste er auch existieren und leben. Und dadurch ist er erst als Krimineller verhaftet worden und dadurch konnte meine Mutter bekam sie Sprecherlaubnis, immer für 20 Minuten. Und einmal, ich habe dann immer gefragt nach meinem Papa, was ist mit meinem Papa, wo ist mein Papa? Und meine Mutter hat nie gesagt, dass er im Gefängnis war, sondern sie hat gesagt, er arbeitet in einem ganz großen Haus, damit er mir eine Puppe kaufen kann. Und das war also für mich. Und nun denke ich, naja, wenn der Papa in einem großen Haus arbeitet, kann ich ihn auch besuchen. Und dann habe ich meine Mutter gequält und habe gesagt, ich will unbedingt mit. So, und dann kam dieser große Tag, wo ich also mit hierher konnte. Und das weiß ich noch so genau wie heute. Ich kann es aufmalen. Also wir sind durch verschiedene Türen. Erstmal sind wir hier. Irgendwo waren ganz viele Stufen. Ja, da musste ich also raufklettern. Ich war ja noch klein. Also ja, die Stufen waren für mich unheimlich hoch. Und da mussten wir durch viele Türen. Und wir wurden begleitet durch so komische Männer, die alle irgendwas Schwarzes anhatten und Stiefel. Und das war so meine Erinnerung. Und dann ging es durch nochmal mehrere Türen. Und dann kamen wir in ein Bürozimmer. Also kein Besucherraum in dem Sinne, sondern es muss ein Bürozimmer gewesen sein. Denn ich weiß noch genau, wie das aussah. Also das war mit einem Schreibtisch und ein großer Sessel dahinter und davor zwei Stühle. Links davon war ein Waschbecken und ein Schrank. Und das könnte ich alles aufmalen. Und ich habe mich immer gewundert, dass das Fenster Gitterstäbe hat. Also ein wichtiger Papa, der in einem großen Haus arbeitet, um mir eine Puppe zu kaufen, kann auch nicht in einem Raum sein, der Gitterstäbe hat. Also das war diese Erinnerung, die ich habe. Dann habe ich ihm ein Gedicht vorgelesen, und ein Weihnachtsgedicht, und er fing an zu weinen. Und ich habe gedacht, naja, um Gottes Willen, jetzt habe ich das Gedicht so falsch aufgesagt, dass er weinen muss. Und dann sagt er, nein, mein Liebling, das sind Freudentränen. Ich habe mich so gefreut, dass du hier bist. Also es war so, er kam dann rein, hatte einen gestreiften Anzug an. Das war so meine Erinnerung. Ob das jetzt, ich denke, das war so irgendwas mit blau-weiß. Und jedenfalls habe ich, naja, also er hat einen besonderen Anzug an. Er ist schon was Besonderes, nicht? Und dann konnte ich ihm also das Gedicht aufsagen und er weinte. Und dann nachher durfte ich ihm sein Haar kämmen. Und das war so ein Ritual bei uns. Wenn wir dem Papa, als er noch in der Illegalität war, draußen auf der Straße und kein Zuhause hatte und meine Mutter ihn heimlich im Wald getroffen hat, manchmal war ich dabei, dann durfte ich ihm die Haare kämmen. Und das durfte ich also da auch. Ich saß da vor ihm auf dem Schreibtisch und die Beine baumelten runter und er saß mir genau gegenüber. Und dann konnte ich ihm die Haare kämmen und das war so schön. Und dann kam einer rein und sagte, also 20 Minuten, so ein schwarz gekleideter, das Unikum. Schönes Gefühl. Ja, Unikum, ja, also nun, der sah aus wie, für mich war es ein Monster, ja. Und nach 20 Minuten kam der wieder rein, 20 Minuten sind vorbei, so 20 Minuten, ja. Und da habe ich den fürchterlich böse angeguckt, ich weiß das noch, der stand hinter mir und ich habe mich umgedreht, ich hätte ihn am liebsten, ja, als Kind, was macht man, ja. Kann nicht sagen, ich bringe dich um oder sonst was, sondern ich hätte den, also ich habe den wohl mit meinen Augen gestraft. Naja, wir mussten dann gehen und mein Vater wurde hinter mir begleitet von zwei von diesen schwarzen Kerlen, ja, also nicht schwarz, schwarz gekleidete Kerle. So, und die tappten dann mit ihren Stiefeln und dann habe ich das richtig nachgemacht, ja. Habe dann nachgezählt und mich immer umgedreht, habe gesagt, so, wenn ihr Stiefel klappern könnt, dann kann ich das auch, ne? Und so, das ist die Erinnerung. Und dann mussten wir uns verabschieden von ihm und das war am großen Tor, irgendein Stahltor, ja. Und das, der Papa, der stand dahinter und ich habe mich dann an seine Beine geklammert und wollte, dass er mitkommt. Und habe geschrien, wie ich muss fürchten, also ich habe so geschrien, dass also die Gefangenen, die auch auf dem Hof waren, aufgehört haben zu arbeiten. Die haben also geschippt damals und irgendwas und die haben dann aufgehört. Und ich guckte überall rum und denke da, warum kommt der Papa denn nun nicht mit? Ja, ja, also vor dem Tor standen wir dann. Meine Mutter durfte sich also kaum verabschieden. Und vor dem Tor, das knallte dann zu und ich habe weitergeschrien. Und da hat meine Mutter gesagt, Inerlein, also sie hat mich Ina genannt, nicht Irene, Inerlein, der Papa muss noch hierbleiben, der muss arbeiten, damit wir was zu essen haben. Und dieses hat mich mein Leben lang begleitet. Zu Ihrer Frage, meine Erinnerung. Das ist die Erinnerung, die ich am meisten im Kopf habe mit meinem Vater.
Sehr beeindruckend, wie klar auch die Erinnerungen noch sind nach so einer Zeit. Also wirklich, wenn ich überlege, dass ich teilweise mich schwer erinnere an Situationen vor 10 Jahren und dann aber auch so eine detaillierte Erinnerung irgendwie höre aus der Zeit, ist schon sehr, sehr krass. Mich würde interessieren, wie Sie als Kind das verarbeitet haben, dass Ihr Vater im Gefängnis war oder wann Sie es vielleicht verstanden haben und wie Sie damit umgegangen sind.
Ich habe nie gewusst, dass er im Gefängnis war. Ich habe das nie, also nie ganz bewusst, meine Mutter hat es immer von mir ferngehalten. Die Erinnerung an meinen Vater, das war nie negativ. Meine Mutter hat immer meinen Vater in einem ganz großen Licht dargestellt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich heute immer noch nach meinem Vater suche, ne? Ist auch nicht.
Wir haben darüber gesprochen im Rahmen des Workshops, dass das Urteil mittlerweile aufgehoben wurde, was damals gegen Ihren Vater vollstreckt wurde. Und uns interessiert, warum es Ihnen so wichtig war, dass das Urteil gegen Ihren Vater aufgehoben wurde oder wird und ob es ein langer Kampf war.
Es war über das Urteil, also es ist vor einigen Jahren, hat mich der Professor Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand angesprochen und hat gefragt, ist Ihr Vater eigentlich rehabilitiert worden? Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Und durch die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und durch Professor Tuchel, der über einen Anwalt das ganze Prozedere in Gang geleitet hat, ist mein Vater erst vor ein paar Jahren rehabilitiert worden. Er war bis vor ein paar Jahren verurteilt. Das muss man sich mal vorstellen.
Oh, das ist schon eine interessante Geschichte.
Aber das haben wir uns auch gedacht, wo wir dann darüber gesprochen haben. Das ist ja eine riesige Zeitlücke dazwischen. Ja. Hatten Sie eine männliche Bezugsperson oder eine Vaterfigur oder haben Sie in der Zeit so eine Figur vielleicht vermisst im Alltag als Kind?
Immer.
Ja?
Immer. Ich habe meinen Vater immer vermisst. Ich habe also immer meinen Vater gesucht in anderen Personen. Später natürlich auch in meinen Partnerschaften. Und den Vater, der fehlte mir immer.
Vorhin haben wir uns auch letztes Mal in der Gruppe uns darüber unterhalten. Und zwar darum, wie es für Sie heute ist, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage Ihre Geschichte zu erzählen.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen kann, weil gerade Zeitzeugen gibt es nicht mehr viele. Und ich habe ja nicht gedacht, also nach der Veröffentlichung des Buches habe ich gesagt, naja gut, dann wird das Buch irgendwann verkauft. Aber dass jetzt so viel Veranstaltungen auf mich zukommen, dass die Schulen auf mich zukommen, ja, ich muss das einfach als Geschenk beurteilen bezeichnen, denn es ist so wichtig, diese Geschichte weiterzugeben.
Aber ist das auch der Grund, warum Sie dieses Buch geschrieben haben, damit mehr Leute darüber sprechen? Oder was war die ursprüngliche Motivation?
Das ist eine lange Geschichte. Wollen Sie die hören?
Gerne, ja.
Also 1982 hat meine Mutter ein Radiointerview gehabt mit Dieter Thomas Heck. Der war ein Moderator, Schauspieler und ja, also ein ganz bekannter Mann. Ich weiß nicht, ob Ihnen der noch was sagt. Dieter Thomas Heck hatte ein Interview mit meiner Mutter gemacht, und zwar im Radio, die Nachkriegszeit. Aber er hat sich schon etwas im Vorfeld mit meiner Mutter natürlich unterhalten und hat die Geschichte gehört. Und da sagte er zu meiner Mutter, Frau Bindel, das muss unbedingt mal ein Buch werden. Sie haben so ein interessantes Leben und auch einen Hintergrund und das Leben ihres Mannes, und das muss ein Buch werden. Und auch die Nachkriegszeit. Und meine Mutter sagte, ja, die war also sehr, sehr lebhaft und sehr aktiv, kam nach Hause und fing an, jedes Wort kleinst aufzuschreiben. Und ich bin immer unheimlich frech zu ihr gewesen und habe gesagt, weißt du, wenn du so weitermachst, wirst du nie fertig. Dann habe ich ihr einen Kassettenrekorder gegeben, da gab es ja noch klein, weil heute sind es ja die Handys, aber das waren diese kleinen Rekorder mit den Kassetten. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt sprichst du einfach drauf, was dir einfällt. Sie hatte Tagebücher geführt und hat von 1929 30 Tagebücher bis 1943, 44, 45 hat sie aus Angst vor den Nazis vernichtet. Und anhand dieser Tagebücher hat sie also ganz viel aufgeschrieben. Das ist aber nur die Zeit 28 bis 45, ja. Und das hat sie alles aufgesprochen, auf die Kassetten, so. Und dann hat sie mir die Kassetten immer mal zum Geburtstag oder wenn sie wieder eine fertig hatte, zu Weihnachten. Und es war ein Kuddelmuddel und ein Durcheinander. Und dann hat sie auch draufgesprochen, jetzt sitze ich hier auf dem Balkon und soll meiner Tochter weitererzählen. Das ist alles mit drauf. Und das wurden nur von, und das waren also wie gesagt 12 Kassetten. Und meine Mutter war schon sehr, sehr lange tot. Und eine Journalistin, die ich kannte, mit der ich gut bekannt war, die sagte, Frau Bindel, das muss mal O-Ton abgeschrieben werden. Das ist doch eine wichtige Unterlage. Also das ist jetzt ungefähr 14 Jahre her. Und dann wurde das O-Ton abgeschrieben. Aber nur diese Zeit, 28, 45. Und daraus wurden 260 Seiten. Ein fürchterliches Durcheinander. Und dann hatte ich das schon mal versucht, irgendwie abzugeben und keiner wollte das. Und dann habe ich es wieder zurückgenommen und dann habe ich aus den 260 Seiten 126 gemacht. Dann waren die 126 Seiten ein Jahr in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Und die wollten eigentlich eine Dokumentation daraus machen, aber es war im Moment keine Kapazität da. Und dann habe ich das wieder zurückgenommen, habe gesagt, nee, Dokumentationen von der Zeit, Holocaust gibt es so viel. Wenn ich jetzt auch noch meine reinschiebe, ist das nur noch ein Stück mehr in dieser ganzen Reihe. Ich nehme das mal so und überlege mal, was ich damit machen kann. Und dann stand das wieder ein Jahr bei mir im Regal und ich dachte immer, mein Gott, dieser Ordner verstaubt ja langsam. Ja, und dann eines Nachts, wie es so ist, dann kann man nicht schlafen, dann gehen einem die Gedanken durch den Kopf. Das war 2018, als ich das zurückgenommen habe. Und 2019, diese schlaflose Nacht, denke ich, ach, jetzt fängst du einfach mal an und erzählst mal, wie deine Eltern sich kennengelernt haben. Und das ist quasi so die Einführung des Ganzen. Und das war's. Beim Tanzen, wie man sich so manchmal kennenlernt. Und ja, und mein Vater fand es ganz schön, mit meiner Mutter zu tanzen. Und dann sagt er, schönen Dank für den Tanz. Vielen Dank. Und mein Name ist Bindel und verschwand Richtung S-Bahn. Und dann auf einmal 1929 geht dann die Geschichte weiter. Meine Eltern treffen sich zufällig wieder. Da fängt das dann wieder neu an. Ja. Und verlieben sich, eine ganz, ganz große Liebesgeschichte. Und aber meine Großeltern mütterlicherseits waren sehr gegen diese Hochzeit, weil mein Vater Jude war, meine Mutter Christin. Ja, und dann habe ich das alles reingeschrieben. Und dann habe ich weitergeschrieben und jeder hatte seine Geschichte. Und dann kam ich auf einmal 1938. Kurz vor, davor wurden, wurde es, die hatten ein kleines Geschäft in Karlshorst. Das wurde dann die wurden also diffamiert und es wurde zerstört. Und mein Vater ist, die Wohnung musste aufgegeben werden, die Wohnung musste rassenrein werden. Dann mussten wir raus. Mein Vater war dann in der Illegalität. Und wir sind zu meinen Großeltern nach Zehlendorf und heimlich haben sich dann meine Eltern immer getroffen. Und meine Mutter hat dann meinen Vater heimlich versorgt. Ja, und meine Mutter ist zweimal gewarnt worden. Sie sollte dann weg mit mir. Ja, und dann ist mein Vater zwischendurch verhaftet worden. Wie gesagt, das habe ich vorhin erzählt. Dann kam er erst nach Moabit, dann nach Plötzensee. 1945 haben die Russen das Plötzensee, also die Rote Armee Plötzensee, befreit. Wir wissen nicht genau, ist er noch rausgekommen, ist er nicht rausgekommen, wir haben keine Ahnung. So, und das ist eine Riesengeschichte und da habe ich gesagt, so, und jetzt, das schreibe ich alles auf. So, und nun komme ich ja auch noch ins Spiel und habe gedacht, na, du hast ja auch ein Leben, was nicht so ganz einfach war. Ich musste natürlich auch mit dieser Art Nationalsozialismus später, als ich etwas älter war, fertig werden. Ich habe auch in der Schule Probleme gehabt mit einer Lehrerin. Und dann habe ich das noch alles erzählt und habe dann so weit erzählt bis 1978, bis ich aus Kanada zurückkomme, wo ich 3 Jahre gelebt habe und gearbeitet habe.
Und was gab es da für Probleme mit der Lehrerin?
Das war 1952. Also die Lehrerin hat meine Mutter mal gefragt, was mit der Familie ist, wo der mein Vater ist. Und das, ich meine 1952, 7 Jahre nach dem Krieg. Da hat meine Mutter gedacht, naja, jetzt kann sie darüber erzählen. Und sie erzählt, dass ihr Mann Jude war, im Plötzensee nicht rausgekommen oder wir wissen es nicht und so weiter. Von dem Moment an hatte ich die Hölle auf Erden in der Schule.
Nein,
ja, ich wollte eigentlich, das war 52, ich wollte eigentlich studieren, ich wollte Kinderärztin werden, obwohl ich kein Blut sehen konnte, aber gut, ich wollte Kinderärztin werden. Und ich bin dann aber 54 abgegangen, weil ich dieses, heute sagt man ja Mobbing, ja, von dieser Lehrerin nicht mehr ertragen konnte. Das war also ganz, ganz schlimm. Egal, was ich gemacht habe, ich war an allem schuld.
Wenn wir gerade beim Thema sind, hatte auch der Rest ihrer Familie Sanktionen oder Verfolgung während des Nationalsozialismus erleben müssen?
Nein, die Geschwister meines Vaters sind alle zwischen 1929 und 1934 damals nach Palästina ausgewandert, auch die Eltern. Eine Schwester ist in Freiburg, die lebte in Freiburg, aber die war mehr oder weniger, ist die gut durchgekommen, die ist ganz gut geschützt gewesen. Die hatte also katholischen Mann. Und ihre Tochter, die heute noch lebt, die 106 Jahre alt ist, die in Frankreich, ja, die hat damals vielleicht war es Nazi oder weiß man nicht, sie hatte einen Freund und dadurch hat wahrscheinlich die Mutter, wir wissen es nicht genau, aber irgendwie könnte es sein, dass dadurch die Mutter ein bisschen geschützt war, ja. Also alle sind durchgekommen. Der Einzige, der nicht überlebt hat, war mein Vater.
Ich habe eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, die wahrscheinlich schwierig zu beantworten ist. Aber haben Sie eine Vermutung, was denn passiert sein könnte mit Ihrem Vater?
Nein, wir haben keine Vermutung. Also es gibt sehr viele Alternativen zum Nachdenken. Und zwar entweder ist er noch von dort, von Plötzensee, woanders hingebracht worden. Gleich kurz vorher, weiß man nicht. Und vielleicht da umgebracht worden, wissen wir nicht. Vielleicht ist er an irgendeiner Krankheit im Gefängnis gestorben, wissen wir auch nicht. Vielleicht ist er noch rausgekommen und ist durch die Kriegseinwirkungen über den Alexanderplatz und wo er dann musste nach Zehlendorf, vielleicht ist er da umgekommen, denn er konnte ja nicht beweisen, er hat ja keine Beweise gehabt, dass er Jude ist. Und es gab im Nachkriegs, also durch die Russen oft mal die Frage, wenn meine Mutter sagte, also meine Mutter ist öfter mal abgeholt worden von den Russen, um in einem Lazarett in Zehlendorf Wäsche zu waschen, ja. Und dann ist sie mit so einem Gewehr abgeholt worden. Und dann hat sie gesagt, lassen Sie mich in Ruhe, mein Mann ist Jude. Und daraufhin sagte der Russe, keine Juden mehr. Ja, und das kann natürlich auch sein, dass irgendwie erschossen worden ist, weil er gesagt hat, ich bin Jude. Und er sagt, und die sagten, keine Juden mehr. Weißt du, er konnte es ja nicht belegen. Ne? Mhm. Also wir haben keine Ahnung und wir wissen nichts. Okay. Also wir haben alles, meine Mutter hat sämtliche Suchaktionen, die überhaupt möglich waren, hat sie durchgeführt. Es ist nirgendwo etwas zu finden, obwohl die Nazis akribisch alles aufgeschrieben haben.
Wissen Sie, was der Grund damals dafür war?
Ja, es war, also erstmal hat er sich nie als Jude gesehen, also er war nie irgendwie religiös, die ganze Familie nicht so und er auch nicht. Und er hat gedacht, wenn er sich taufen lässt, dass er seine Frau schonen kann. Ja, aber also es war so, 1933 haben sie geheiratet, standesamtlich, hat sich kein Pfarrer gefunden, um dieses Ehepaar zu trauen. Und sie durften in keine Kirche. Und dann hat sich aber 1934 Pfarrer Burgstaller in der Messiaskapelle am Prenzlauer Berg, Kastanienallee, da gab es also eine Möglichkeit. Diese Messiaskapelle hat sehr, sehr viele Menschen getauft und getraut in der Zeit. Und da sind sie getraut worden. Also so getauft worden, 34, und am gleichen Tag haben sie durch Pfarrer Burgstaller und am gleichen Tag haben sie geheiratet.
Das ist alles ganz schön beeindruckend da.
Ja.
Vorhin, welche Reaktionen auf Ihr Buch waren für Sie am überraschendsten?
Ja, ganz überraschend. Ich habe gedacht, naja, ich schreibe halt nur das Buch, ne? Mhm. Und es kommt auf den Markt und es wird dann irgendwann mal verkauft. Ja, aber dass so viel jetzt auf mich zukommt, habe ich nicht erwartet. Ja. Vor allen Dingen auch offiziell, ja. Es sind sehr viele offizielle Sachen. Ich habe neulich im Bundestag reden dürfen, nach der großen Gedenkfeier am 8. Mai. Und dann kam Plötzensee, dann kam Anne-Frank-Zentrum und dann kam Plötzensee und dann bin ich schon wieder in Plötzensee. Also es ist Wahnsinn, was da auf mich zukommt.
Ja, wir merken es hier, dass dieses Thema so untergeht in der ganzen Jugend irgendwie und dass so wenig drüber gesprochen wird. Deswegen ist das sehr beeindruckend, das so zu hören. Und wir hoffen auch, dass wir mit dem Format, in dem wir probieren, dieses Thema nach draußen zu bringen, auch unsere Zuhörer erreichen und dieses Thema auch wieder irgendwie weiter verbreiten.
Also ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, in Ihrer Situation so etwas zu machen. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Und ich muss mich da wirklich von Herzen bedanken. Und dass Sie auch sich so offen mit mir unterhalten, das finde ich toll.
Ja, wir sind sehr dankbar.
Wir sind auch sehr dankbar für den darüber. Besuch, und auch riesen Respekt an Sie, dass Sie hierher kommen und so offen mit uns darüber reden.
Naja, für mich ist es selbstverständlich. Und wie gesagt, ich nehme das mit großer Demut auf, dass ich das überhaupt machen darf, ja.
Was mich noch persönlich interessieren würde, gibt es eine Stelle in dem Buch oder einen Lieblingsausschnitt, den Sie haben? Oder kann man das so nicht sagen?
Ja, doch, kann man. Da gibt es verschiedene Sachen, ja. Also da ist zum Beispiel die Geschichte, die ich Ihnen erzählte vom Gefängnis mit meinem Vater, weil das ist so eine Erinnerung, die einfach lebendig geblieben ist, ja. Das ist eigentlich meine Geschichte, die ich auch immer wieder in den Lesungen erzähle, weil es ist so wichtig und wertvoll, dass man solche Dinge im Kopf behält und dass man das auch weitergeben kann. Also das ist eigentlich die Geschichte, die mich am meisten immer wieder auffühlt oder die ich auch gerne weitergebe.
Ja, vielen Dank. Wir würden langsam zum Ende kommen. Und haben Sie denn noch Fragen an uns oder würden Sie irgendwas gerne an unsere Zuhörer ausrichten?
Ja, das, was ich schon gerne fragen würde, wie Sie zu dieser wunderbaren Arbeit gekommen sind, dass wir jetzt hier gegenüber sitzen?
Das ist tatsächlich bei uns im Gefängnis hier meistens so, dass man gar nicht so richtig weiß, was passiert in dem Projekt. Und man kriegt immer nur mit, da ist ein Kurs, da findet irgendein Workshop statt, da passiert irgendwas. Man hat den Drang, aus der Zelle rauszukommen. Und man ahnt da halt nie, was für wunderbare Projekte entstehen können, sondern man hat diesen Drang, ey, da kann ich mich irgendwie in der Freizeit beschäftigen. Deswegen fängt man an, sich da teilzunehmen. Und im Rahmen dieses Anne-Frank-Workshops haben wir halt diese riesige Welt irgendwie kennengelernt, die halt auch hier an genau dem gleichen Ort alles stattgefunden hat. Und das ist super faszinierend gewesen, was hier alles schon passiert ist und wie viele schlimme Dinge auch hier passiert sind. Und als wir dann gehört haben, dass wir auch die Möglichkeit kriegen, mit ihnen dann zu sprechen, war das schon, haben wir uns sehr gefreut, war sehr, ja.
Ja, ich finde es vor allen Dingen, damit sie auch bewusst oder das Bewusstsein haben, wo sie hier sind. Ja, es ist natürlich ein geschichtlicher Ort, wo unheimlich viel passiert ist. Und hier gab es ja auch den wunderbaren Pfarrer Pölschau. Und wir vermuten sogar, und das könnte ich ja noch einfügen, wir vermuten sogar, dass dieses Zimmer, in dem ich meinen Vater, es war ja das einzige Mal, in dem ich meinen Vater sehen durfte, dass das das Büro vom Pfarrer Pölschau war. Denn es war ja wie ein Büro, es war ja kein Besucherzimmer. Und es kommt auch noch hinzu, dass mein Vater hat ganz viel gezeichnet und Gedichte geschrieben. Und diese Gedichte und die Zeichnungen sind, wenn sie nicht ein Datum hatten, sind die rausgeschmuggelt worden. Und teilweise auch durch Pfarrer Pölschau. Und in der Kapelle von Plötzensee, da ist ein Fenster und in diesem Fenster wurde vor 12 Jahren, da wurde die Kapelle restauriert und die Fenster wurden neu gemacht von einem Künstler, sind 2 Zeilen vom Gedicht meines Vaters eingekratzt. Ein Gedicht, was er in Plötzensee geschrieben hat. Es liegt in seiner Macht, zu lindern deinen Schmerz. Und der damalige Gefängnispfarrer Wragge hatte das mit einem Künstler initiiert, damit das dort eingekratzt wird. Und das ist heute noch, da steht ein kleines Plakat und da wird auch immer eine Kerze angezündet, wenn ein Gottesdienst oder eine Veranstaltung in der Kapelle ist. Also so bin ich jetzt mit Plötzensee verbunden und ein Dankeschön an meine Eltern und eine kleine Entschädigung.
Sehr schön. Gänsehaut von.
Ja. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Danke für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen, dass Sie da sind und danke, dass Sie so offen dafür sind.
Gerne, gerne. Sind immer herzlich willkommen.
Ja,
immer mit offenen Armen.
Ich komm gerne wieder, so ist es nicht.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie Max Bindel während der Inhaftierung den Kontakt zu seiner Frau und zu seiner Tochter aufrechterhalten hat und welche Gedanken ihn bewegt haben, hier ein paar Auszüge aus seinen Gedichten und Briefen.
Liebe Ina, da man hier durch nichts abgelenkt wird und Zeit und Muse dazu hat, lasse ich jetzt meine Gedichte vom Stapel. Vielleicht gefallen sie dir.
Durchs Zähnfenster scheint Sonnenpracht. Was helfen mir die Klagen? Der Herrgott verleihe mir die Kraft, das alles zu ertragen. Durchs Zähnfenster glitzern die Sterne. Ich träume von Freiheit und Glück. Und denke ich an das Ferne, dann sehe ich wieder Licht. Kleine Ina Wunderhold, habe dich im Traum gesehen, über meinem Haupte stehen. Und wie helles Sonnengold schimmert's durch die stille Nacht, deine volle Lockenpracht. Da der fahle Morgen graut, ist das liebe Bild dahin. Ohne schlägt mein Herz so laut, weil ich doppelt einsam bin. Bringt mir die Nacht schon etwas Glück, gleich nimmt's mir der Tag zurück.
Nun, liebe Ina, mach ich Schluss, denn das Licht wird gleich ausgemacht. Sei herzlich gegrüßt und geküsst von deinem Luxe.
Nachdem Irene Bindel uns von einem Fenster in der Kirche der Justizvollzugsanstalt Plötzensee berichtet hat, das zu Ehren ihres Vaters gestaltet wurde, haben wir die Chance genutzt, mit dem Gefängnisseelsorger Herrn Marien der Kirche einen Besuch abzustatten. Ein erster Außentermin des Podcast-Teams.
Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Ihre Podcast-Crew mit Frau Lang, mit George und Herr Marien. Das ist unser Pfarrer von der Jugendstrafanstalt. Wir besuchen heute die Gedenkkirche in Plötzensee. Wir befinden uns jetzt genau vor der Schleuse. Wir gehen da mal jetzt mal durch. Und auf meiner linken Seite befindet sich unser Sportplatz, wo damals auch das Todeshaus war, zur Nazizeit. Auf der rechten Seite befindet sich eine lange graue Mauer. Dahinter ist auch der Freistundenhof vom Haus 9. Und George, wie ist so dein erster Eindruck, wenn du langläufst?
Ja, gewohnte Umgebung, wa?
Ja, wir sind da auch schon ein paar Jährchen hier. Ja, für uns ist ja schon hier eine Gewohnheit. Wir saßen ja selber schon im Haus 9. Das ist hier die Untersuchungshaft für die Jugendlichen. Mittlerweile auch schon für die Erwachsenen. Und so meine ersten Eindrücke, als ich da im Haus 9 war, waren nicht so beeindruckend, weil erstens war ich ja dann inhaftiert. Und zweitens, wenn man halt da ins Haus 9 reingeht, dann ist da mehr so eine kalte Stimmung. Aber ich stehe hier vorm Tor. Wir befinden uns gerade im Altbereich. Rechts von meiner Seite ist gerade das Haus 9 und geradeaus ist das Haus 8. Das ist einmal das Drogenhaus und die Untersuchungshaft. Die Häuser sind so mehr in Backstein gebaut und ja, was ich halt über ein Haus 9 erzählen kann, ist halt kein schöner Ort. Und wenn man da in die Zelle reingeht, spürt man auch da, dass da auch viele unschöne Sachen passiert sind. Und da drinnen hat man auch sehr viele Albträume erlebt. Ja, vor uns sehen wir gerade die Gedenkenkirche vom Plötzensee. Da ist jetzt unser Ziel. Wir stehen jetzt vor einem Tor. Das ist der Zugang zum Erwachsenenbereich. Herr Marien, würden Sie mal was dazu sagen?
Ich habe gerade nur, wie heißt er, Neil Armstrong zitiert. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für einen Gefangenen aus der Jugendstrafanstalt in die JVA Plötzensee. Den Schritt machen wir jetzt.
Ja, das ist ein ganz besonderer Moment gerade. Man kommt auch nur durch die Tür mit einem Sonderschlüssel. Ja, vor uns sehen wir gerade eine riesen Kirche mit roten Backsteinen und grünen Fenstern. Und unser Ziel ist jetzt herauszufinden, wie jetzt das Gedenkfenster von Max Bindel beschriftet ist, wie es aussieht, was es für uns gerade für einen Eindruck macht. Ja, schauen wir mal. So, Marien schießt mal gerade die Tür auf. Das ist der Zugang zur Kirche. Eine Metalltür mit Fahrstuhl. Gehen wir mal die Treppen hoch. So, George, sind wir kurz davor, in die Kirche reinzugehen.
Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Kirche in Plötzensee und vielleicht kann Herr Marien uns einfach kurz erklären, warum es überhaupt diese Kirche hier gibt.
Ja, Kirchen, Gottesdiensträume gibt es in allen Gefängnissen, in den alten Gefängnissen, in den meisten neueren Gefängnissen auch als ständige Einrichtung, reinen Gottesdienstraum. Und hier haben wir also eine dreischiffige Hallenkirche, nennt man das von der Architektur, die ist gebaut worden hier in dem Strafgefängnis Plötzensee ab 1871, als die Anstalt entstand, als Gottesdienstraum für zwei Hafthäuser, die hier links und rechts angrenzen. Das eine ist heute noch das Haus A, der JVA Plötzensee. Das andere ist das Haus 8 bei uns in der Jugendstrafanstalt. Und in den anderen Hafthäusern gab es sogar eigene Kirchen jeweils. Also im Haus 9 gab es einen eigenen Gottesdienstraum. Und in dem Haus 3, was nach dem Krieg abgerissen worden ist, gab es eine eigene Kirche. Und im heutigen Haftkrankenhaus auch einen Gottesdienstraum. Seelsorge gehört ja zur Sorge um den Menschen, dass der Mensch hier nicht nur verwahrt wird, sondern als Mensch auch wahrgenommen wird, dass er gesehen wird mit den Nöten, in denen sich jeder irgendwie befinden kann, egal ob er in Haft ist oder nicht, aber in der Haft, da konzentriert sich das natürlich nochmal. Und deshalb ist es wichtig, dass es Seelsorge als persönliche Ansprache gibt und dass aber auch die Dimension mit Gott in Kontakt zu kommen, nicht zu kurz kommt.
Wir haben jetzt hier noch ein altes Redaktionsmitglied aus der Podcast-Crew getroffen, aus der JVA Plötzensee. Vielleicht willst du dich kurz selber mal vorstellen.
Ja, hier ist Herbert, der von früheren Podcast auch mitgemacht hat. Ich freue mich heute auch hier zu sein.
Sehr schön. Wir stehen jetzt hier vor dem Fenster für Max Bende mit dem Untertitel »Es liegt in seiner Macht, zu lindern deinen Schmerz«. Wir haben uns tatsächlich das Fenster irgendwie alle größer vorgestellt, aber das ist so 45 mal 12 Zentimeter von der Größe her.
Was denken Sie über den Spuk?
Das Zitat macht mich auch ergiebig. »Es liegt in seiner Macht, zu lindern deinen Schmerzen«. Also wie hat er das gemeint?
Die Frage, wer ist der, in dessen Macht es liegt, den Schmerz zu lindern, also den Schmerz geringer zu machen, Schmerzen
zu heilen. Gott,
oder der Anstaltsleiter.
In diesem Fall glaube ich eher nicht.
Oder er selber. Naja. Kann auch selber den Schmerz lindern.
Ja, natürlich. Aber wenn jemand Schmerzen hat, gibt es ja verschiedene Ebenen, wo jemand dafür sorgen kann, dass der Schmerz geringer wird. Ne? Von daher ist das mit dem Anstaltsleiter gar nicht so blöde.
Und Frau Bindel hat ja zumindest auch erzählt von einem Pfarrer, der ihren Vater offensichtlich unterstützt hat oder die Familie draußen.
Harald Pölchau war vor allem in Tegel Gefängnisseelsorger und hat hier aber auch viele begleitet von der evangelischen Kirche. Und der katholische Seelsorger hier am Ort, Peter Buchholz, die beiden haben gemeinsam die Leute, die zur Hinrichtung geführt wurden, begleitet, haben viele Leute begleitet, die eben hier inhaftiert waren. In dem Gefängnis war ja nur ein ganz kleiner Teil an Leuten, die dann hingerichtet wurden. Da sind ja ganz viele Leute aus den unterschiedlichsten Gründen hier inhaftiert gewesen. Es waren
Fälle, wo man sagen würde, also die würden heute auch aufgrund von Straftaten in Haft kommen. Aber es gab eben auch viele Menschen, die aus unserer Sicht nichts Strafwürdiges gemacht haben. Ja, die also aus politischen Gründen, aufgrund der gesellschaftlichen Situation damals dann beschuldigt wurden, verurteilt wurden. Also hier haben nur Leute gesessen, die auch von einem Gericht verurteilt wurden. Es ist anders als in den Konzentrationslagern, wo man ohne jede juristische Verfahren irgendwie in Haft genommen wurde. Hier haben Leute gesessen, die überwiegend verurteilt waren. Und in unserem Haus 9 war zeitweise eine Untersuchungshaft von der Gestapo, von der Geheimen Staatspolizei, wo die Leute oft am Anfang ihrer Haftzeit, bevor sie dann in die reguläre U-Haft kamen, erstmal verhört wurden. Und die Leute, die hingerichtet wurden, die waren oftmals auch in anderen Anstalten. Also es gab auch damals ein Frauengefängnis in der Barnimstraße und die Frauen wurden nur für die letzten Stunden und für die Hinrichtung hierher gebracht. Und viele Leute, die zum Tod verurteilt wurden, die haben auch in Tegel erstmal gesessen und sind von Tegel aus dann hierher gebracht worden und in diesem sogenannten Totenhaus, das nicht mehr steht, in dem Haus 3 im Erdgeschoss, in dem Flügel, das war so ein kreuzförmiges Gebäude, und in dem Flügel, der zu dem Hinrichtungsschuppen hin ausgerichtet war, dort im Erdgeschoss, haben die ihre letzten Tage oder auch manchmal nur Stunden verbracht und sind dann dort zur Hinrichtung geführt worden.
Wissen Sie die Zahl, wie viele Leute hingerichtet wurden?
Also hier stehen 2891. Man kennt die Zahl der Todesurteile und auch der Hinrichtungen, aber manches ist auch nicht so ganz sicher erfasst. Also die Gedenkstätte Deutscher Widerstand geht inzwischen von einer etwas geringfügig niedrigeren Zahl aus. Also es sind über 2800 Menschen gewesen. Aber wie viele es ganz genau sind, es sind viele Tschechen dabei, es sind Polen dabei. Und da hat man dann festgestellt, dass manche vielleicht doppelt erfasst worden sind, weil der Name einmal so und einmal so geschrieben wurde. Ja, dadurch gibt es manche Dinge, wo man nicht weiß, ob jetzt zwei Namen zu einer Person gehören. Kann auch sein, dass irgendjemand gar nicht erfasst wurde, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil das ja alles überwiegend ungerechte, aber doch Gerichtsurteile waren. Das heißt, da gibt es Gerichtsakten, da gibt es auch Aufzeichnungen über die Vollstreckung der Todesurteile. Das kann man in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand beziehungsweise hier in der Gedenkstätte Plötzensee sich angucken. Da gibt es Protokolle über die Hinrichtungen bis hin zu den Sekunden, die vergangen sind zwischen der Vorführung zur Hinrichtung und dann zur Hinrichtung selbst. Als das Kunstwerk 2012 gemacht wurde, da ging man ziemlich fest von 2891 Hingerichteten aus. Da ging aber während dieser Zeit die Forschung bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand natürlich weiter, dass man immer wieder überprüft hat, wer sind denn diese Menschen, damit man nicht nur Zahlen hat, sondern damit man weiß, wie jetzt auch bei Max Bindel, der einfach verschwunden ist, ja? dass man sich mit dem Menschen beschäftigt. Also 1901 ist er geboren und seine Tochter hat dafür gesorgt, dass er in Erinnerung bleibt und sucht natürlich bis heute nach irgendwelchen Spuren, um rauszufinden, wann ist er denn hier aus dem Gefängnis verschwunden? Ist er entlassen worden und dann in den Nachkriegswirren ums Leben gekommen, verhungert, umgebracht worden? Hat ihn vielleicht die russische Armee gefangen genommen und für einen Soldaten gehalten und nach Sibirien verschleppt, wo er vielleicht gestorben ist? Das weiß man alles nicht.
Ja. Ist das ein Einzelfall, dass jemand verschwunden ist?
Auch das wissen wir nicht. Wir wissen von diesem einen Fall, aber es ist nicht auszuschließen, dass es auch andere Menschen mit einem ähnlichen Schicksal gab, von denen wir nichts wissen.
Aber durch den Verschreckungsprotokoll, kann man das nicht nachvollziehen?
Bei dem nicht, weil der ja gar nicht zum Tod verurteilt war.
Wissen Sie, warum das Fenster so aussieht, wie es aussieht? Blau und mit so einer kleinen orangenen Ecke?
Sehr abstrakt.
Ja, aber gibt es dafür eine Bedeutung?
Das ist ja bei Kunstwerken, besonders bei abstrakten Kunstwerken, immer schwierig. Also der Künstler hat sich mit Sicherheit was dabei gedacht. Aber ein Künstler liefert normalerweise keine allgemeingültige Erklärung dazu, sondern so ein Kunstwerk soll ja in dem, der es betrachtet, irgendwie was anstoßen. Und das kann sein, dass der Betrachter völlig andere Ideen hat, weil er ja mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Erfahrungen davor steht, ne? Also ich finde da unten diese orange Ecke, das heißt, ist vielleicht so ein kleiner Lichtblick, ich weiß es nicht.
Ja. Ja. Ansonsten sieht es irgendwie sehr düster und wirr. Ja.
blau und dann so diese verschlungenen weißen Linien, die schwarzen Flecken dazwischen. Ne? Aber vielleicht ist das das, was der Künstler sich so vorgestellt hat, unter einer Situation oder unter einer ja, Atmosphäre, wo ein Mensch einfach so verschwinden kann.
Haben Sie eine Idee, was das Orange sein könnte?
Eine Sonne, ein Licht, zum Ausweg.
Ja, also wenn ich ein Bild anschaue, denke ich mir auch, dass es mehr so auf Max Bindel so bezogen ist, weil so keiner weiß, was mit ihm passiert ist und vielleicht haben die vielleicht keine Ecke dafür angemalt.
Ja, vielleicht ist es auch der Hoffnungsschimmer, der bei seiner Tochter irgendwie noch da ist, dass er irgendwann mal erfährt, was mit ihrem Vater passiert ist.
Na, hoffentlich wird es erfahren, also bin ich auf jeden Fall viel Glück dabei.
In einem früheren Projekt über Anne Frank ist ein Song entstanden, der auch für Max Bindel passt und von dem ehemaligen inhaftierten Reschut stammt. Rosen fallen.
Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf dein Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf dein Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. In jungen Jahren muss sie fort und hofft, der geheime Ort, an dem sie sich versteht, wird nie entdeckt. Verfolgt von Hass und schwarzer Macht, in einer Zeit voll dunkler Nacht, gibt sie nicht nach und bleibt stark jeden Tag. Sie kämpft weiter, immer weiter, wenn nicht scheitern, doch die Zeit ist knapp.
Zeit ist knapp
und läuft ab. Sie finden sie und nehmen sie mit und ihr das Leben Schritt für Schritt löschen sie aus, doch ihre Liebe bleibt und was sie schreibt. Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf dein Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf dein Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. Dieses Leben ist so still ohne dich und so entsetzlich. Ich höre deine Stimme, als wär's noch im Zimmer, denn sie bleibt für immer und du bleibst unvergesslich. Wie du lachst,
wie du da sitzt
und wie du schreibst.
Ist dies ein Traum
oder bin ich wach,
wo du auch bist?
Ich möchte, dass du weißt. Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf dein Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf den Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. Ich kann dich nicht vergessen, keiner kann dich mehr ersetzen. Rosen fallen auf den Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann dich mehr verletzen. Ich kann mich nicht vergessen, keiner kann mich mehr ersetzen. Rosen fallen auf dein Grab, das ist alles, was ich hab. Keiner kann mich mehr verletzen.
Während des Workshops hat der ein oder andere Parallelen zu sich selbst und seiner aktuellen Situation in Haft gefunden, zum Teil über die Bilder, die Max Bindel während seiner Inhaftierung gezeichnet hat und auch zum Teil über seine Gedichte. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist folgendes Gedicht von Ali, das wir euch zum Abschluss nicht vorenthalten möchten.
Wir bedrohten sie durch unsere Harmlosigkeit. Sie wollten Krieg. Ich hatte alles hergegeben, meine Identität aufgegeben. Meine Religion geleugnet, meinen Stolz mit eigenen Füßen zerstampft. Sie wollten Krieg. Als niemand brachten sie mich in Haft. Mein Körper fand kein Grab. Sie wollten Krieg. Ich war kein wichtiger Mensch. doch meine Zeichnungen und dein Blick gaben mir Konturen zurück. Und nicht nur mir.
Unser spezieller Dank geht für diese Folge an Jakob und Roman vom Anne-Frank-Zentrum und die Sängerin Kim Seligson, die im Dokumentarfilm Liebe Angst die Geschichte ihrer jüdischen Großmutter erzählt, die in Auschwitz ermordet wurde.
Das Anne-Frank-Zentrum setzt im Verbundprojekt Just X Berlin Bildungsangebote gegen Antisemitismus im Berliner Strafvollzug um. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und kofinanziert durch die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung.